zurechtgewurstelt. Also, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Ich habe heute wieder einen Beipackzettel. Man kann sich dann die Wand hier einfach den Strom sparen. Wir sind ja immer als Schwabe auch da tätig. Heute der Psalm 8. Ich habe es überschrieben mit 3 Unfassbarkeiten. Ich tue mich eigentlich immer ein bisschen schwer beim Psalmen, weil mir das so ein bisschen weit weg ist. Das Neue Testament ist mir da schon eher auf den Leib geschnitten. Aber es ist durchaus sehr erquicklich, sich auch mit diesen alttestamentlichen Texten heftigst auseinanderzusetzen, um einfach den Gewinn herauszuschöpfen. Der Mensch des 20., 19. und auch des 21. Jahrhunderts steht in einer fundamentalen Identitätskrise. Sie hat paradoxerweise im Humanismus seinen Ursprung, im Neuzeitlichen. Bis zum Mittelalter war eigentlich völlig klar, die Gesellschaft war eingebettet in das Pastoralamt, wie es Foucault sagt, die Pastoralmacht, und die Kirche hat Leben, Denken und Handeln bestimmt. Die Grundlage war eigentlich nach der Reformation das biblische Zeugnis der Heiligen Schrift und diese Offenbarung. Und der Humanismus, der letztendlich so im 17. Jahrhundert aufkommt, 18. Jahrhundert, versucht jetzt eine Loslösung von dieser Pastoralmacht, von dieser Offenbarung Gottes durch die Heilige Schrift, löst sich aus dieser Geborgenheit dieses Weltbildes heraus und weist jetzt Sinngebung auf das einzelne Individuum. Die bestehenden Autoritäten sind abgewrackt, Kirche, Amt, Priester. Und jetzt beginnt der Mensch, dieses Vakuum ein Stück weit muss gefüllt werden und muss sich selber wieder definieren, wer ist er überhaupt? Das war früher immer völlig klar, aber mit der Aufklärung kommt alles ins Schwimmen. Descartes, 1650 gestorben, stellt die Frage, worauf kann der Mensch sich gründen, falls sinngebende Instanzen, Kirche, Sitte, ja, Recht, Staat, auch die eigene sinnliche Wahrnehmung versagen sollten. Worauf kann er sich gründen, wenn all das, was an Fundament bisher da war, auf einmal weg ist? Und es gibt nur, sagt er, eine einzige Instanz, die hier noch bestehen kann, auf die der Mensch sich hundertprozentig verlassen könnte, ich sage extra könnte, seine eigene Vernunft. Kant, 1804, baut dann diese Aufklärungsphilosophie im Wesentlichen als Grundlage des Menschen aus und weist den Menschen aus der Transzendenz in die Immanenz, aus der Überweltlichkeit in die Innerweltlichkeit wieder zurück. Die ausschließliche Wahrheit ist letztendlich über die Verstandesebene erforscht und erfahrbar. Und der Mensch bleibt ausschließlich in dieser immanenten, in dieser immer innerweltlichen Lebenswelt stecken. Er schafft sich also eine sinnlich wahrnehmbare Welt, auf die er sich jetzt beruft. Die Wirklichkeit wird reduziert auf 5 Sinne. Und die große Frage des Menschseins, wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wie kann der Mensch leben? Was ist das Ziel des Menschen? Waren in der Aufklärungsphilosophie bis heute nicht mehr erklärbar. Und auch wieder in die Subjektivität des jedes Einzelnen hineingelegt. Und das führt letztendlich dazu, dass der Mensch heimatlos wird. Er verliert letztendlich seine Basis, seine Grundlage, die er sich selber schaffen muss und schafft, merkt aber, dass er es gar nicht kann. Friedrich Nietzsche, ich habe hier mal dieses Gedicht, gestorben 1900, einer, der den Atheismus am stärksten eigentlich als Religionskritiker vorangetrieben hat. Alle anderen haben gesagt, ja, Feuerbach sagt, ja, das die Liebe ist irgendwo noch tragbar. Feuerbach ist auch noch, Marx ist auch noch so ein bisschen im christlichen, restbeständlichen schwimmt er herum. Aber Nietzsche wirft alles über Bord und sagt, wenn ich Gott nicht akzeptiere als selbigen, dann muss ich auch seine Werte, sein ganzes Wertegebäude, sprich Bibel, 10 Gebote und alles, was damit zusammenhängt, wegtun. Ich kann nicht sagen, es gibt keinen Gott und freue mich dann über 10 Gebote und sage, die Nächstenliebe, die will ich aber noch für mich in Anspruch nehmen. Wie das aussieht, ein Gedicht von ihm, die Krähen. Die Welt ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Du stehst nun bleich zur Winterwanderung verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht. Bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Und wir sehen die abgrundlose Furchtbarkeit einer solchen Gedankenkette, wenn ich Gott völlig den Abschied gäbe. Und das ist letztendlich der Gipfel dessen, was die Aufklärung produziert hat. Nietzsche als Vorreiter eigentlich, als mit seinem Übermenschen, man muss das mal bei Zarathustra lesen. Das Dritte Reich hat ja auch Vorläufer und Nietzsche ist einer derjenigen, der über den Übermenschen letztendlich den Arier als selbigen hervorgebracht hat. Also wir sehen, es kommt nichts aus der Luft. Auch hier sehen wir, was ist der Mensch? In dieses Vakuum hinein, in diese säkularisierte Ideologie, kommt jetzt der christliche Glaube und verstummt. Wenn wir heute die Kirchen sehen, dann können wir eigentlich nur schreien vor lauter Hilflosigkeit, die uns dort entgegenkommt. Was ist der Mensch? Man hat keine Antwort mehr. Und man faselt nur noch so ein bisschen über einen amorphen Gott, der irgendwo in der Luft rumschwebt. Und das war's dann. Und wir kommen dann, wenn wir heute den New Age-Gedanken weiterspinnen, zu einem Pantheismus. Gott finde ich überall. Ich will nur diese ganzen Sachen ein wenig ausziehen, um uns nachher ein Stück weit hineinzunehmen. Wenn wir Marx sehen, wenn wir Freud sehen mit seinem kollektivistischen Ansatz und Marx mit seinem psychologischen Menschenbild, was er kreiert, das sind ja nur Restbestände, Ansätze, um ein Stück weit der kaputten Menschheit, die ihre Mitte verloren hat, ein Stück weit wieder Halt zu geben. Und dann kommt Hegel, der letztendlich das Leben als ein evolutives Leben uns weismachen möchte, es wird alles besser. Dort werden wir dann in einem Siegeslauf diesen Evolutionsgedanken weiterspinnen. Siegfried Kettling, einer der Theologen, hat einen Aufsatz geschrieben, der Mensch, ein Puzzle. Und er lässt so einige Leute der Wissenschaft zu Wort kommen. Da kommt der Arzt, der rechnet dann zusammen, was der Mensch dann so an Knochenbau hat. Das macht ihn aus. Da kommt der Pädagoge und sagt, hallo, der Mensch ein zu erziehendes Wesen. Dann kommt der Soziologe mit dem Homo Soziologicus und sagt, ja, das ist ein Rollenspieler, der Mensch. Ja, das, wo wir gerade drin sind, das wollen wir spielen. Und dann kommt der Philosoph Yuval Harari, der Neue jetzt, der hier auch im ganzen WHO-Konglomerat und Herrn Schwab mit rumschwimmt. Und er sagt, aus diesem Homo sapiens, diesem Menschlein, machen wir einen Homo Deus, einen göttlichen Menschen. Wir werden zu Göttern dank KI. Und Kettling resümiert all diese Menschenbilder, die uns hier über den Weg gestellt werden, die Fülle dieser Bilder, kommen am Ende doch zu keinem einheitlichen Ergebnis. Die Frage bleibt immer noch offen, was ist der Mensch überhaupt? Ein langer Vorspann, aber jetzt lasst uns den Psalm lesen. Es ist einfach wichtig, dass wir ein Stück weit Zeitgeschichte auch mit hineinnehmen, um zu sehen, wie brisant dieses Thema ist und wie wichtig es für uns Christen ist, dass wir einen Grund haben. Einen Grund, der zuverlässig ist und der nicht wankt. Ich habe extra auf dem Beipackzettel hier wieder den Psalm abgedruckt mit den 3 Punkten, einen Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. ja, jetzt was das für ein Instrument wohl sei, fragst du auch. Ich kann es dir nicht erklären. Die Wissenschaftler haben es auch noch nicht rausgefunden. In einer anderen Übersetzung ist es ein Ort, eine Gegend, die hier genannt wird. Dann wird es anders übersetzt. Aber es bleibt offen. Es möge der geneigte Zuhörer sich seinen eigenen Reim hier draus machen, sage ich es mal so. Vers 2, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Lass uns noch die Hände falten, lieber Herr. Und jetzt lass uns staunen über diese Unfasslichkeiten, die du uns heute präsentierst. Amen. Die erste Unfasslichkeit, die gigantische Schöpfung. Und wenn ich jetzt davon ein wenig rede, dann müssen wir sehen, dass die Astronomie, nicht die Logie, ja, die Logie, die tut sich da mit irgendwelchen Spintisierereien befassen. Aber die Astronomie ist ja die Wissenschaft der Gestirnswelt, die älteste Wissenschaft überhaupt, und sie versuchen ja systematisch alles Planetensystemgeschehen dort oben zu erforschen. Und ein wichtiger Meilenstein war in diesem astronomischen Denken diese kopernikanische Wende, nicht die Erde ist Zentrum des gesamten Kosmoses, sondern wir drehen uns erst einmal um die Sonne und die Sonne dreht sich mit der gesamten Galaxie irgendwo anders rum. Also wir drehen uns alle im Kreis. Aber das ist etwas, was wir uns jetzt einmal in diesem unermesslichen All, wenn wir dort hinausschauen, vergegenwärtigen wollen. Psalm 8 sagt 2b, der du zeigst deine Hoheit am Himmel, und wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Wir wollen uns Zeit nehmen zum Staunen. Ich habe bei Werner Gitt, der hat ja so wunderbar die Dinge auf die Reihe gekriegt, ja, ein wenig geforscht habe ich dort und geschaut, wie er es denn so hat, ein Büchlein, was sagen uns die Sterne? Jetzt nicht im zukunftsperspektivlichen Sinne, sondern einfach, was sagen sie uns? Mit bloßem Auge sind die Sterne bis 1 m, bis 6 m. M ist die Leuchtkraft. 1 m ist also der hellste Stern, den wir noch sehen können, und 6 m der ja, gerade noch für uns so mit bloßem Auge erkennbaren. Am nördlichen und am südlichen Himmelsgewölbe haben wir also, wenn man so ein bisschen diese Sterne, die wir noch sehen können, zählen würde. Ja, Abraham hieß ja auch dann die Aufforderung, du schau mal und zähle die Sterne. Er hat gezählt, auf der nördlichen Halbkugel 3000 und auf der südlichen Halbkugel, die hat er gar nicht erwischt. Das geht gar nicht. Ja, also wir haben ungefähr 6000 Sterne, die wir hier zählbar notieren können. Die Untersuchung der Milchstraße, zu der jetzt unser Sonnensystem gehört, führt zu einem überwältigenden Ergebnis. Das System besteht aus 200 Milliarden geschätzt Einzelsternen. Nun, die Zahlen sagen uns nicht viel, wir müssen uns da ein klein wenig Hilfen nehmen. Würde jemand pro Sekunde 3 Sterne zählen können und würde das 100 Jahre lang tun, dann hätte er ganze 5% der Milchstraße überhaupt in diesen 100 Jahren erfasst. Ja, irgendwann muss er auch nochmal schlafen. Also ich habe jetzt mit meinen 68 Jahren schon über 20 Jahre geschlafen. Also da hätte ich nicht zählen können. Also dann wissen wir, was das für Zahlen sind. 200 Milliarden, eine Zahl, eine Milliarde hat 9 Nullen und jetzt haben wir noch 2 von diesen 200. Also du siehst, der Durchmesser liegt bei 100.000 Lichtjahren, weil die große Zahl der Kilometer sonst so schwer zu verstehen ist. Ein Lichtjahr, 300.000 Kilometer pro Sekunde, wäre 9,46 Billionen Kilometer. Und wenn wir jetzt 100.000 Lichtjahre haben, dann nimmst einfach dieses 10 hoch 5 und hängst nochmal 10 hoch 12 dran, sind es 10 hoch 17. Also wir haben jetzt schon genug gehört von diesen ganzen Zahlen hier. Ja, die Hochzahl gibt immer die Nullenanzahl. Ja, die heutige Stellarstatistik geht davon aus, dass im gesamten sichtbaren bis 21M, also es wird immer kleiner, die Lichtquelle, am gesamten Himmelsgewölbe etwa 100 Milliarden bis Billionen Galaxien. Ja, jetzt haben wir ja ein Sonnensystem, wäre eine Zugehörigkeit zu einer Galaxie, und davon 100 Milliarden dieser Galaxien. Wir merken, wir kommen überhaupt nicht mehr mit unserem kleinen, beschränkten Denken. Wenn man das in eine Zahl ummünzt, ich mache es einfach mal, das ist dann 10 hoch 25. Wir müssen wieder ein Rechenbeispiel, dann reicht es aber auch, herzunehmen. Wollten wir jetzt einen der schnellsten Rechner, die wir kennen, nehmen, der hat pro Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen möglich, dann würde dieser, um die gesamte Zahl von 10 hoch 25 zu zählen, 30 Millionen Jahre zur Zählung brauchen. Ja, und wir merken, da kommen wir gar nicht mehr mit. Und jetzt sagt Jeremia 33, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand messen kann. Es bleibt unfasslich. Und jetzt haben wir gesehen, wir gehen jetzt mal aus diesem ganzen weiten, weiten Raum hinein auf unsere Erde. Wie sieht es mit unserer Erde aus? Ist die auch so gigantisch, perfekt und gut gestylt? Ja, sie ist es. Wenn wir hier unsere Wohnbedingungen, auch wieder Werner Gitt als Grundlage, ich möchte jetzt nur einige dieser Punkte nennen. Der richtige Abstand von der Erde zur Sonne ist gegeben. 150 Millionen Kilometer sind es. Wäre der Abstand geringer, würden wir verschmelzen. Wäre er größer, könnten wir auch nicht überleben. Wir wären in einer Eiswüste. Genau der richtige Abstand, dass hier biologisches Leben von 0 bis 40 Grad Wärme und nun auch mal ein bisschen an den Polen auf 60, 80 runtergekühlt. Aber dass wir genau das hier auch vorfinden. Wir haben die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde. Wäre sie langsamer, hätten wir zwischen Tag und Nacht viel längere Zeiten. Das heißt, die Erde würde viel stärker auskühlen und viel schneller aufheizen. Und das würde der Erde nicht gut tun. Wäre sie schneller, dann wäre der Abstand zwischen Tag und Nacht noch viel geringer und würde das Wettergeschehen noch dramatischer beeinflussen. Die richtige Jahreslänge, sie ist genau auf unseren Lebensrhythmus abgestimmt. Der Uran hat 84 Jahre einem Jahr an Umlauf und der Merkur 88 Tage, aber auch die 364 Tage sind genau getimt. Die richtige Erdachsenneigung, genau diese 23 bis 24 Grad, die es braucht, das Leben hier möglich ist, sonst wäre es gar nicht möglich. Die richtige Größe des Mondes. Wäre der Mond größer, dann wäre die Erdanziehung noch viel schlimmer. Dann hätten wir bei den Tiden Hoch- und Niedrigwasser, Überflutungen ohne Ende. Wäre es, und die Atmosphäre würde weggezogen. Wäre der Mond kleiner oder auch weiter weg, dann würde sich das genauso negativ auf die gesamte Fauna und Flora auswirken. Die richtige Erdmasse, die richtige Zusammensetzung der Erdatmosphäre, die Notwendigkeit der Ozonschicht, nur einmal genannt, die brauchen wir, dass der UV-Einstrahlungsbereich, die Menge der UV-Einstrahlung so gut wie wegbleibt, sonst würden wir alle hier an Krebsen nur noch da sitzen und wuchern. Und das Magnetfeld der Erde, köstlich, die ganzen Sonnenwinde werden durch das Magnetfeld wieder zurückgeworfen ins All, sonst würden sie uns hier kaputt machen, die Winde, die Sonnenwinde. Wenn ich das jetzt so ein Stück weit skizziert habe, dann sehen wir, wie unfasslich Gott das alles geschaffen hat. Und der Psalmist, ich zitiere noch einmal unseren Jeremia, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand messen kann. Wie wunderbar hast du alles geschaffen, o Herr. Und unser Psalm erschöpft sich ja damit nicht. Er geht weiter. Die zweite Unfasslichkeit. Die Krone der Schöpfung. Im 19. Jahrhundert mit der ganzen aufkommenden Industrialisierung hat man sich ja ergötzt daran, wir schaffen das. Das ist nicht ein Spruch der neuen Zeit einer Dame, sondern das gab es früher schon. Die Machbarkeit wurde letztendlich vergötzt. Dem Menschen ist nichts unmöglich. Das kam aus diesem Industrialisierungs- ja, und auch Erfindungsreichtum, ja, was nicht alles so mit sich gebracht hatte. Und mit der Menschheit, das ist dann der nächste Schritt, geht es immer weiter gut voran. Und jetzt mit Beginn der 80er Jahre merkt man so eine No-Future-Bewegung, ein Denken, ja, da ist die Umweltzerstörung und auf einmal sieht man, wie alles Tote auf dem Rhein schwimmt, nicht mehr unten, sondern oben und alles Mögliche dann verseucht ist und man nicht mehr weiter weiß. Und die Frage kommt natürlich wieder neu auf, was ist der Mensch? Es fallen uns bei diesem Psalm einige Dinge auf und wir stellen uns die Frage, geht es hier tatsächlich um eine Definition des Menschen oder seine Großartigkeit? Wir wollen einfach mal einige Punkte festhalten. Zunächst wollen wir feststellen, das Wort, was hier in Vers 5 auftaucht für Mensch, das hier verwendet wird, ist im Hebräischen nicht das Wort, was für Mensch sonst genommen wird. Normalerweise wird Adam genommen. Hier steht der Begriff Enosch. Und es heißt also dann, was ist der Enosch, dass du an ihn denkst? Enosch ist in der Heiligen Schrift ein Name. Und zwar Enosch ist der Sohn von Seth. Seth ist ja als Ersatz für Abel gekommen. Und Seth hat einen Sohn und diesen Seth nennt er, diesen Sohn nennt er Enosch. 1. Mose 4, 26, dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Und Seth und Enosch sind diejenigen, die letztendlich die Zeit nach der Vertreibung aus dem Garten Eden mitmachen. Die Bedeutung von Enosch heißt der Vergängliche, der Hinfällige, der Sterbliche. Wenn David also jetzt hier im Blick auf den Menschen die Frage stellt, was ist der Mensch? Dann hat er zunächst einmal den sterblichen, hinfälligen Menschen im Blick. Es geht ihm keineswegs zuerst um diese Superleistungen und Superlative sonst wie, die er vielleicht hinkriegt. Es geht ihm um die Vergänglichkeit nach dem Sündenfall, nach der Auflehnung des Menschen gegen Gott. Weiter fällt auf, dass der Psalm gar nicht mit dem Menschen beginnt und irgendwie mit seiner Umwelt und mit seinen Bezügen, sondern er fängt an, der Psalm, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Und genau so endet er auch. Hier steht Yahweh. Ja, Jod, He, Waf, He, dieses Tetragramm, was wir hier finden, was nicht ausgesprochen werden kann. Es ist Gott, der Schöpfergott. Unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Und am Ende noch, wenn er auf die Hinfälligkeit des Menschen zu sprechen kommt, dann spricht er nicht von der Größe, sondern von der Kleinheit des Menschen. Wir sehen gleich im nächsten Moment, wenn wir hier nochmal in den Psalm hineinschauen. Da geht es um die Hoheit am Himmel. Und dann geht es aus dem Munde von jungen Kindern und Säuglingen. Hast du dir ein Lob zubereitet? Hast du eine Macht zugerichtet? Also wir denken auch an Jakobus. Er schreibt genauso, was ist das Leben? Es ist ein Hauch, ein Dampf, der schnell verweht. David verweist einsgangs auf die erste Lebensphase in unserem Leben. Und gerade dieses Säuglingssein, das Kindsein, ist hier mit Ohnmacht verbunden. Und wenn wir immer wieder die Säuglinge und auf die Säuglinge und Kleinkinder gewiesen werden, dann ist eines klar. Sie sind vollkommen abhängig von der Elternschaft letztendlich. im Blick auf ihre physische und seelische Existenz. Wir wissen alle, wie leicht Kinder nicht nur führbar, sondern auch verführbar sind. Und jetzt heißt es hier, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen. Wir sehen, Gott nimmt die Ohnmacht. Wir können uns das nicht erlauben. Aber Gott kann es sich erlauben, dass er auf seine Macht verzichtet und kommt mit seiner Ohnmacht trotzdem zum Ziel. Spurgeon, ich habe diese Auslegung da gelesen von Spurgeon, schreibt ein Beispiel. Fand es so wunderschön, wie gerade auch das Mädchen hier gebetet hat. Nicht in dieser Einfachheit das gesagt hat. Und Spurgeon erinnert an die Zeit 1630, 30-jähriger Krieg in Breslau in Schlesien. Da sagt er, da sind in der Gegenreformation ganze Kirchenstriche weggefallen von den Protestanten. Und dann kamen auf einmal kleine Kinder zusammen, sagt er, zwischen 5 und 10 und 15 Jahren, die sich täglich getroffen haben. Bei Eiseskälte sind sie im Schnee gelegen und haben gerungen, Herr, schenk uns wieder unsere Kirchen. Ich habe bisher noch niemanden gesehen, mit 5 bis 10 Jahren, den die Kirche ein Anliegen gewesen wäre. Aber so ist es, wenn Gott Kinder sogar nutzt und nimmt, dass sie eine Macht zugerichtet, heißt es hier, bekommen letztendlich dadurch. Und wenn wir jetzt den Anfangs- und Schlussvers noch einmal nehmen, dann ist das wie so eine Klammer. Merken wir das? Wie so eine Klammer, die den Schutzbereich des Menschen, auch des gefallenen Menschen, wir kommen gleich noch drauf, ein Stück weit ja, in seine Fittiche nimmt, würde ich mal sagen. Ja? Und dann heißt es nicht Herr, Herrscher, sondern Herr, unser Gott. Ist das nicht köstlich? Kannst du das auch sagen? Zu diesem Herrscher, dass es dein Herrscher ist? Ich will dir jetzt gar nicht mehr weitermachen. Er ist unser Bundesgott. Und wir haben hier auch letztendlich schon Christus im Alten Testament. Ich werde es nachher noch weiter ausführen. Was ist dann der Gefallene, der Sterbliche, der Vergängliche? Und schon sind wir wieder, was ist der Mensch, nicht? Der Mensch ist letztendlich, sagt hier ein Philosoph, der Mensch ist des Menschen Wolf. Die Bestialität, ein anderes Zitat, der Mensch unterscheidet sich vom Tierreich durch seine Bestialität. Das ist der Mensch in seiner gefallenen Schöpfung, in seinem gefallenen Zustand. Der Sündenfall macht uns nicht zu guten Leuten. Er macht uns zu Bestien. Das müssen wir einmal sehen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ja, die anderen, die Nachbarn und der Arbeitskollege und so weiter, das sind immer die anderen, von anderen. Ne? Nein, die Bestie steckt in uns. Weißt du, wann das rauskommt? Das kommt nicht raus, wenn alles schön läuft, nicht? Und alles friedlich miteinander hier sitzt und man reicht sich die Hand und bist du nett und schön und freundlich, dann kommt doch das nicht raus. Das kommt dann raus, wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde. Das lernen wir nicht theoretisch, das lernen wir praktisch. Und dann ist der Nachbar, dann ist es der Arbeitskollege, vielleicht in der eigenen Familie, die Kinder, die sagen, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Wo man dann stutzt und denkt, was ist jetzt los? Es war immer so schön und nett. Und dann kommt in uns etwas heraus, dieser Sündenfallsmensch, der ist ja nur domestiziert, gedeckelt ein wenig durch das biblische Wort. Dann kommt das raus, was in uns eigentlich drin ist. Bestialität. Jetzt möchte aber Gott, Jesus, dieser Herr sein. Unser Herrscher. Und wenn wir hier jetzt die Frage stellen, was ist der Enosch, der vom Gott abgefallen ist, der sich selbstständig gemacht hat, der in der Rebellion gegen Gott sich erschöpft und meint, das ist es, was ich brauche. Wir denken an den verlorenen Sohn. Weg von zu Hause. Bloß nicht mehr diese Bevormundung. Und dann wird es immer furchtbarer. Man sieht, es ist ein Abstieg auf Raten, dass es immer weiter bis zu den Schweinen hinuntergeht. Was ist der Enosch, wenn ich den Himmel betrachte? Es ist ja ein reines Wunder. Also ich hätte jetzt ganz einfach gesagt, also Adam an der Wand, wie so eine Fliege, weg. Dann mache ich was Neues. Nein, Gott leistet es sich, über Jahrtausende einen Reparaturbetrieb einzurichten, der diesem gefallenen Geschöpf hinterherrennt, diesem Enosch, diesem, der von ihm nichts wissen will. Und jetzt heißt es hier, was ist der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Der Sündenfall ist ja existenziell, das ist ja nicht nur irgendwo, da wir gesagt haben, Mann, jetzt bin ich halt bei Rot gerade durchgefahren. Ah, nächstes Mal machen wir es besser. Nein, der Sündenfall, er klebt uns in den Haarspitzen. Dieser Enosch, dieser abgefallene Mensch, ist grundsätzlich von Gott getrennt. Da lässt sich nichts reparieren von unserer Seite aus. Und jetzt haben wir es ja gesehen bei Luther, der gedacht hat, wie kriege ich denn jetzt diesen Gott wieder hingebogen? Naja, wenn ich ins Kloster gehe, dann muss doch das alles gehen. Achtmal Laudatio. Und dann, wenn ich es mal versäumt habe, 2 Wochen wegen Grippe, dann hole ich es nach. Ich möchte doch keine Schulden haben da oben. Nie gesprochen. Gab es in dem Augustinerkloster nicht mehr. Und er hat gemeint, ja, jetzt muss doch, nicht? Jetzt muss doch Gott mir auch hier den Freibrief ausstellen. Und er sieht dann, wie die Kirche mit den Ablassangelegenheiten hier das verhohnepiepelt. Und dann kommt er zur Erkenntnis, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist doch der ganz große Umschwung, das ganz große. Und gerade auch, wenn wir jetzt Vers 6 noch einmal lesen, du hast ihn wenig niedriger gemacht. Wir bleiben gleich noch dabei, weil es nämlich der Hebräerbrief tut, das auf Jesus hindeuten. Aber dieser Mensch ist ja ein wenig niedriger auch gemacht als die Engel. Und jetzt ist nach dem Sündenfall trotzdem noch ein Bild da. Wir sind ja geschaffen als Bilder Gottes. Und jetzt ist noch ein Zerrbild da. Ein wenig ist noch zu erkennen, die Würde des Menschen ist nach wie vor da. Ja? Und auch das Ungeborene, gestern war wieder Marsch fürs Leben, man hört natürlich in der ARD und ZDF in den öffentlichen Nachrichten nichts von so einem Marsch des Lebens. Will man ganz bewusst nicht, weil man die Dinge so nennt, wie es Margret Sanger, Abtreibungsgründerin letztendlich von Planned Parenthood, ja hier Pro Familia auf Deutsch. Und diese Margret Sanger sagt dann in ihrem Buch Frauen und die neue Rasse, das Barmherzigste, was eine Familie einem ihrer kleinen Mitglieder antun kann, ist es zu töten. Was für eine Menschenverachtung spricht daraus. Wenn Gott es sich nicht erlaubt, an den Menschen hinzutasten, jetzt im Moment, in der Ewigkeit, werden wir angetastet. Nicht von Gott, sondern wir müssen ohne Gott leben. Aber jetzt hat Gott es sich nicht erlaubt, den Menschen anzutasten in seiner Würde. Und wenn solche Sprüche kommen, dann wissen wir, was die Zeit geschlagen hat. Die Frage bleibt, was ist der Mensch? Und mein dritter Punkt, Unfassbarkeit, der Herr der Schöpfung. Hier im zweiten Teil des Psalm 8, es wird von einem Sohn Adams, dem Menschensohn, gesprochen, nicht? Und dann klingelt es bei uns schon im Hinterkopf. Jesus sagt, ich bin der Menschensohn. Wir haben hier den Christus im Alten Testament schon angedeutet, in seiner umfassenden Schau, eingerahmt letztendlich in dieses Herr, unser Herrscher. Ja? Es ist eine ungeheure Spannung, nämlich zwischen dem ersten Teil. Einerseits sehen wir den Menschen in seiner sterblichen Hinfälligkeit, Bedeutungslosigkeit auch angesichts des Weltalls, deswegen kommt das am Anfang mit hinein. Andererseits sehen wir seine Größe und Würde, seinen Herrschaftsauftrag auch über diese Welt, der Mensch, der geschaffen ist, als der krönende Abschluss der Schöpfung. Psalm 8 sagt unzweideutig, der Mensch kann nur leben, in dieser Umklammerung, unser Herr, unser Herrscher, herrsche du über uns. Wenn die Gemeinschaft mit dem Schöpfer nicht da ist, dann wird eine Gesellschaft nicht nur gottlos, wie wir es jetzt auch oben in den Regierungskreisen sehen, sondern völlig orientierungslos und ethiklos. Wir merken, was das für Konsequenzen hat. Was ist dann der Mensch? Was heißt das für uns, die wir nach dem Sündenfall leben und getrennt von Gott sind? Wie kann man da überhaupt noch von der Schöpfung des Menschen als der Krone der Schöpfung reden oder singen? Muss man da nicht angesichts dieses ganzen desolaten Zustandes gefallen, kaputt, Höllenkind, eigentlich verstummen? Und wenn das alles wäre, dann würde ich sagen, Thomas, bitte nicht so laut, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Wenn das alles wäre. Und tatsächlich gibt es viel mehr. Den Adam von 1. Mose 1 und 2 gibt es nicht mehr in seiner Ursprünglichkeit. Die Antwort auf diese Frage, was ist der Mensch, gibt uns jetzt der Hebräerbrief. Und deswegen habe ich es auch vorhin als Lesung lesen lassen. Wir wollen es noch einmal hören. Er hat an einer Stelle jemand bezeugt, was ist der Mensch? Fragezeichen, Klammer auf, Psalm 8, Klammer zu. Dass du in ihn denkst oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger und sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen, indem du ihm über alles unterworfen hast. Hast du nichts übrig gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Bis dahin könnte man sagen, naja, das ist so ein bisschen abgeschrieben, gekupfert, ne? Heißt es immer auf Norddeutsch. Abgeschrieben aus Psalm 8. Ganz einfach. Und jetzt kommt es, die Lösung. Jetzt kommt der wahre Mensch zur Geltung. Und jetzt heißt es weiter, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gemacht ist als die Engel wegen des Todesleidens. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken, denn es war dem angemessen und dessen Willen alles ist durch ihn, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber des ewigen Heiles zum Leiden, durch Leiden vollendet. Das ist jetzt die Lösung. Sonst würden wir mit dem Psalm nicht recht klarkommen. Sind wir jetzt diejenigen, die unter die Engel und was ist nachher mit Ehre gekrönt? Wer wird da gekrönt und so weiter nicht? Das Neue Testament löst die Spannung jetzt auf, die hier drin ist, ja, und sagt, alles wird einmal Jesus zu Füßen gelegt. Der Sohn Adams, der Menschensohn, ist im Psalm 8 Jesus. Hier spricht David von Jesus, von seiner Herrschaft, von seiner Erniedrigung am Kreuz, das ist das eine. Und dann aber bleibt es nicht dabei. Jesus ist auferstanden und lebt heute. Und das ist genau das, die Erhöhung, die hier letztendlich auch gemeint ist. Was heißt das jetzt praktisch, wenn der Psalm ausschließlich eine sinnvolle Existenz des Menschen innerhalb dieser Klammer, Herr, unser Herrscher, garantiert und auch postuliert. Es heißt nichts anderes als, dass du mit deinem Leben dich bekehren musst. Es führt kein anderer Weg dort in diese Geborgenheit des Psalm 8 hinein. Dein Leben muss unter die Herrschaft Jesu kommen, freiwillig. Nicht, dass wir da rumziehen und die Leute prügeln, ja, und dann nachher sagen, so, jetzt musst du aber, sondern freiwillig dein Leben diesem Jesus Christus übereignest. Das ist die Konsequenz aus Psalm 8, weil du kannst natürlich sagen, hey, oh, ich will das ein bisschen rausschieben, bin noch nicht in Rente und so, ja, wird da ein bisschen Zeit, habe noch 10 Jahre, nehmen wir mal an, gute Arbeit, nettes Häuschen, und wenn ich jetzt Christ würde, ich habe doch den Schüler noch vor Kopf hier, nicht vom Augen, der sitzt da und sagt, Herr Karger, jetzt habe ich das so richtig verstanden mit Himmel und Hölle, aber wenn ich Jesus annehmen würde, dann müsste ich mein Leben verändern. Das will ich nicht. Ich sagte, du, das ist deine Entscheidung, aber denk dran, ich bete dafür, dass du vielleicht noch einmal eine andere Entscheidung treffen kannst. Wir kommen um Jesus nicht herum. Er ist entweder dein Retter oder dein Richter. Und in dieses Gericht, kannst du in Offenbarung 21:20 nachlesen, möchte ich nicht reinkommen. Ich will nicht Angst machen. Aber es gibt das zu überdenken, wir werden alle einmal 1,80 unter die Erde geschaufelt, die Würmer fressen es auf. Und dann ist die große Frage, was kommt dann auf dich zu? Eine Ewigkeit in der Hölle, wo du dann ohne Gott leben musst, und das ist die Hölle. Oder eine Ewigkeit, die Jesus uns präsentiert und sagt, wo Paulus selber sagt, die Leiden dieser Zeit werden nichts sein gegen der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Deswegen lasst uns hier nicht müde werden, sagen, oh Mensch, hier kommt der schon wieder mit dieser Bekehrungssache und so weiter. Nein, wir wollen uns nicht in Ruhe lassen, solange du nicht Gewissheit des Heiles und Vergebung deiner Schuld hast. Dann ist das nach Psalm 8 auch richtig. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen.